Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. Der Brandbrief, der hat offenbar nicht gereicht. Jetzt hat der Berliner Bezirk Neukölln im Streit um den nächsten Doppelhaushalt nachgelegt. Bei der Sucht- und Obdachlosenhilfe müsse man notfalls kürzen, wenn der Senat nicht mehr Geld geben sollte, so Bezirksbürgermeister Martin Hickel. Die Haushaltspolitiker im Berliner Abgeordnetenhaus, die reagieren alarmiert und machen dem Senat Druck. Einzelheiten von RBB Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel.
Der Aufschrei in Haushaltsberatungen gehört zum geübten Geschäft und hinter dem Wehklagen der Bezirke steckt immer auch ein bisschen Folklore, räumt Stefan Ziller unumwunden ein. Dieses Mal sei die Lage aber eine andere, sagt der langjährige Haushaltspolitiker der Grünen und blickt dabei auf seinen Bezirk.
Marzahn-Hellersdorf ist auf einem Bezirk, der zum Beispiel seit Jahren eigene Stadtteilzentren leistet, da viel sozusagen in die Kieze investiert und die stehen zur Disposition.
Ging es in früheren Jahren meist um mehr Geld, um damit neue Vorhaben anzuschieben, sehen viele Bezirke dieses Mal den Status quo in Gefahr. Durch die Inflation seien die Ausgaben explodiert. Die Spielräume für die Bezirke, diese Ausgaben einzufangen, seien minimal, warnt Ziller, denn gekürzt werden könne nicht überall.
Genau diese freiwilligen Leistungen, ein zusätzliches Stadtteilzentrum in einem Kiez, eine zusätzliche Reinigung von der Grünfläche, die Sachen, die frei sind. Die anderen Sachen sind Pflichtaufgaben der Bezirke, Sozialleistung und andere Sachen, da lässt sich nicht sparen, die sind Rechtsansprüche, die müssen bezahlt werden.
Mit Rechtsansprüchen, freiwilligen Leistungen und haushaltspolitischer Folklore kennt sich auch Finanzsenator Stefan Evers CDU aus. Er stellt erst einmal klar:
Die Haushaltslage ist angespannt. Das hat mit den explodierenden Kosten allenthalben zu tun, während gleichzeitig die Steuereinnahmen nicht Schritt halten.
Gleichwohl signalisiert Evers den Bezirken Gesprächsbereitschaft und er sagt, den Bezirken sei bei Personal- und Energiekosten bereits eine Kompensation zugesagt worden. Das könnte, um bei der Folklore zu bleiben, das Zuckerbrot sein. Die Peitsche sehe dann so aus:
Unter dem Strich wird es nur gehen, wenn alle in ihren Zuständigkeitsbereichen priorisieren.
Was übersetzt schlicht heißt sparen. Druck bekommt der Finanzsenator aber auch im Parlament und in der Koalition zu spüren. SPD-Haushaltspolitiker Lars Rauchfuß schätzt, dass allen Bezirken zusammen 250 Millionen Euro fehlen, um alle Angebote wie bisher aufrechterhalten zu können. Der Senat müsse schnell Klarheit schaffen und nicht aufs Parlament warten, fordert Rauchfuß.
Wir beginnen ja erst im September mit den parlamentarischen Beratungen und bis dahin müssen die Bezirke ja wissen, ob sie auskömmlich finanziert sind, um auch ihrer Angebotslandschaft, ihrer Trägerlandschaft entsprechende Versprechen und Zusicherungen abgeben zu können. Alles andere wäre fahrlässig, wenn das jetzt nicht im Senat geregelt wird und da sind Finanzsenator Evers und letztlich auch Kai Wegner für zuständig.
Der Finanzsenator ist auch deshalb im Dauerbesprechungsmodus. Viel Zeit bleibt nicht. In knapp 2 Wochen soll der Haushaltsentwurf vom Senat beschlossen werden.
Soweit Jan Menzel über den Berliner Haushaltsstreit. Wie gewonnen, so zerronnen, lautet ein Sprichwort. Ja, und was das heißt, das hat jetzt eine Familie in Brandenburg schmerzhaft erfahren müssen. Seit 13 Jahren besitzt sie ein Haus in Rangsdorf, erworben bei einer Zwangsversteigerung. Jetzt aber gehen Haus und Grundstück wieder zurück an den Eigentümer. Die ganze Geschichte erzählt RBB-Reporterin Amelie Ernst.
Ein Jahr hat die Familie Zeit, ihr neu gebautes Haus abreißen zu lassen und das 1000 Quadratmeter große Grundstück zu räumen, weil der Eigentümer es so will. Das Oberlandesgericht gibt ihm endgültig recht.
Der Kläger hat einen Beseitigungsanspruch geltend gemacht. Das kann er als Eigentümer. Und deswegen ist die Beseitigung hier angeordnet worden,
sagt Gerichtssprecherin Vera Krüger-Feldhusen. Auch wenn die Familie das Grundstück 2010 rechtmäßig erworben hat, das Recht des Eigentümers, den das Amtsgericht Luckenwalde vor der Versteigerung nicht erreicht haben will, wiegt schwerer als das der Familie.
Das hat damit zu tun, wie der Gesetzgeber das Eigentumsrecht ausgestaltet hat. Das Eigentumsrecht ist verfassungsrechtlich geschützt und es ist einfach gesetzlich im bürgerlichen Gesetzbuch ausgestaltet. Und danach musste der Senat entscheiden, der deutlich gemacht hat, dass er sehr wohl im Auge hat, wie sehr diese Situation und dieser Fall die Familie belastet, dass er aber an Gesetz und Recht gebunden ist und deswegen so entscheiden musste.
Deshalb kann auch Marlene Block, Landtagsabgeordnete der Linken, das Urteil grundsätzlich verstehen. Doch die Familie habe nichts falsch gemacht und werde nun trotzdem hart bestraft.
Recht und Gerechtigkeit fallen auseinander. Ich kann es als Juristin natürlich verstehen. Ich kann es nachvollziehen. Ja, es ist kein falsches Urteil. Es ist so, die Rechtslage ist. Aber die Staatshaftung besteht und damit muss man jetzt schauen, wie man vielleicht die schwersten Folgen für die Familie Walter doch noch vermeiden kann.
Amts- bzw. Staatshaftung, das heißt hier, weil das Amtsgericht Luckenwalde den Eigentümer nicht mit Nachdruck kontaktiert und daraufhin das Grundstück fälschlicherweise versteigert hat, muss das Land den Schaden der Familie ausgleichen.
Die Justiz ist jetzt in der Verantwortung, das Geld zu nehmen und entweder dem Kläger zu geben und zu sagen, okay, bist du damit zufrieden, lass die Familie in Ruhe oder eben die Familie zu entschädigen, was sie ohnehin müssen. Es wird allerdings natürlich schwierig werden, weil natürlich auch eine Ministerin nicht einfach einen Topf hat mit Geld, sondern natürlich mit Steuergeldern umgeht. Und ich befürchte, dass es doch längerwierig sein wird, als wir uns das wünschen.
Trotzdem spricht das Brandenburger Justizministerium von einer zeitnahen Lösung, die angestrebt werde. Sowohl eine Entschädigung für die Familie als auch der Kauf des Grundstücks seien denkbar, sagt Ministeriumssprecher Sebastian Thiele. Doch in beiden Fällen geht es um mehrere hunderttausend Euro, auch wegen der Wertsteigerung des Grundstücks.
Wir nehmen die Entscheidung des Oberlandesgerichts zum Anlass, alle möglichen Handlungsoptionen zu prüfen. Und wir sind durchaus daran interessiert, dass es hier zu einer gerechten Lösung kommt, die den Bedürfnissen der Familie am ehesten entspricht.
Doch zuerst wolle die eigens eingerichtete Arbeitsgruppe das Urteil und Optionen prüfen. Dann werde man das Gespräch mit der Familie suchen.
Amelie Ernst war das über ein Grundstücksurteil, das auch politische Reaktionen ausgelöst hat. In Schwarzheide im Süden Brandenburgs, da ist Deutschlands erste Kathodenfabrik feierlich eröffnet worden. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was sind denn Kathoden? Das sind wesentliche Bestandteile von Batterien, insbesondere für Elektroautos. Und Sebastian Schiller war bei der Eröffnung dieser Fabrik mit dabei.
Herzlich willkommen. Beim Chemieunternehmen BASF in Schwarzheide wird gefeiert, denn Deutschlands erste Kathodenfabrik steht in der Lausitz und nimmt heute offiziell die Arbeit auf. Pro Jahr sollen bis zu 400.000 Elektroautos mit Batteriematerial aus Schwarzheide bestückt werden können. Kathoden machen zwar nur einen Teil der Batterie aus, aber einen wesentlichen, sagt BASF-Manager Peter Schumacher.
Es ist entscheidend für fast alle wichtigen Eigenschaften einer Lithium-Ionen-Batterie. Es beeinflusst maßgeblich die Sicherheit, bestimmt zum großen Teil die Energiedichte, damit auch die Reichweite eines Elektrofahrzeugs.
Und nicht zuletzt sind Kathoden bislang teuer und bestimmen so den Preis eines Neuwagens erheblich mit. Bis jetzt kommen die Teile fast ausschließlich aus Asien. Das soll sich ändern. Der Bund und das Land Brandenburg übernehmen deswegen rund 175 der insgesamt 550 Millionen Euro Investitionskosten, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Wenn wir nicht investieren in dieser Situation, wenn also die Transformation überall stattfindet, nur nicht in Deutschland oder in Europa, dann werden wir Wohlstand verlieren.
Bislang kommen die Rohstoffe für Autobatterien aber noch aus Minen. Insbesondere China und Russland sitzen auf teilweise großen Vorkommen. Auch das soll sich in Schwarzheide ab dem nächsten Jahr Schritt für Schritt ändern, sagt der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller.
Und deshalb geht hier in Schwarzheide im kommenden Jahr auch eine Recyclinganlage für die Herstellung von schwarzer Masse an den Start. Hier werden wir ausgediente Batterien und Abfälle aus der Batterieproduktion mechanisch aufbereiten.
Momentan gäbe es aber noch nicht genug ausrangierte Elektroautos, deren Batterien recycelt werden können. Aber bis 2030 soll sich die Zahl der pro Jahr zugelassenen Elektro- und Plug-in-Hybride in Europa verfünffachen, rechnet das Unternehmen BASF vor. Das Kathodenwerk in Schwarzheide ist jetzt schon an der Kapazitätsgrenze und soll nach Angaben des Vorstandes in den nächsten Jahren deutlich erweitert werden.
Soweit der Bericht von RBB-Reporter Sebastian Schiller. In keinem anderen Land Europas wohnen mehr Menschen zur Miete als in Deutschland. Allerdings eine Wohnung zu suchen und hier auch eine zu finden, das ist schwierig, sie zu bezahlen auch. Bereits 7 Millionen Haushalte sind bei den Wohnkosten überlastet. Und darum hat der Deutsche Mieterbund jetzt beim Öko-Institut eine Studie in Auftrag gegeben, die sich die Ursachen mal genauer angeschaut hat. RBB24 Inforadio-Reporterin Oda Tischewski hat die Einzelheiten.
Menschen mit geringem Einkommen leiden unter der aktuellen Wohnungskrise besonders. Das überrascht nicht, stellen sie doch unter den Mietenden in Deutschland die größte Gruppe. Und natürlich treffen sie auch Steigerungen bei Mieten und Energiekosten besonders hart. Aber sie leben auch häufiger in älteren, energetisch schlechteren Gebäuden. Höherer Energieverbrauch, höhere Kosten sind die Folge. Nicht zuletzt deswegen, so der Leiter für Wohnungs- und Mietenpolitik des Deutschen Mieterbundes, Franz Michel, habe die Studie ergeben,
dass mit steigendem Einkommen der Wärmeenergieverbrauch deutlich zunimmt. Und zwar haben die obersten drei Einkommensklassen Verbrauch von ca. 11.000 Kilowattstunden pro Jahr, die untersten dagegen nur von 8.600. Das heißt also, untere Einkommen verbrauchen absolut weniger Energie als höhere Einkommen.
Die Mehrheit der Mietwohnungen in Deutschland werden bis heute fossil beheizt, meist mit Gas oder Heizöl. Aber auch der fossile Anteil an der Fernwärme beträgt 80%. Mietende können daran nichts ändern. Wenn dann aber eine energetische Modernisierung ansteht, werden wieder sie zur Kasse gebeten. Über die Modernisierungsumlage tragen sie bis zu 100% der Kosten. Das will der Mieterbund ändern. Umlage runter, Förderung rauf. Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten ist überzeugt,
dass das sinnvoll ist, ein Sondervermögen einzusetzen von 50 Milliarden Euro, ähnlich wie das bei der Verteidigung ist, hier ein Sondervermögen für den Wohnungsbau, für den sozialen Wohnungsbau insbesondere und auch den klimagerechten Umbau.
Der Mieterbund will die Zahl der Sozialwohnungen steigern, nicht nur durch mehr Neubauten, sondern auch durch eine unbefristete Preisbindung. Aus derzeit 1 Million müssten mindestens 2 werden. Auch vor punktuellen Mietenstopps oder einer bundesweiten Mietpreisbremse schreckt die Interessenvertretung nicht zurück. Lukas Siebenkotten hat sogar Sympathien für noch radikalere Mittel, wie die Berliner Idee der Enteignung von Wohnungsunternehmen.
Ich denke, dass das ein Mittel ist, denn wenn man das vergesellschaftet, dann kann man, wenn dort noch einigermaßen bezahlbare Mieten da sind, dafür sorgen, als Kommune beispielsweise, bei der ja die vergesellschafteten Wohnungen ankommen, beziehungsweise bei städtischen Wohnungsunternehmen, dann kann man darauf ganz erheblichen Einfluss nehmen, dass da nicht weitere Mieterhöhungen stattfinden und dass das bezahlbar bleibt.
Das sagt der Präsident des Berliner Mieterbunds und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.